Alle eine wunderschöne Abend. Es ist gut hier zu sein.
Ja.
Und es ist auch gut, uns auf die Gemeinschaft von Gedanken und Herzen zu freuen, die in den wesentlichen Dingen Gottes und in den wichtigen Dingen seines Wortes und Werkes eins sind. Lasst uns noch ein paar Versen aus Psalm 119 einen Moment gemeinsam beten, um uns behoedzaam in die Gegenwart Gottes zu brengen. Dazu Psalm 119, die Verse 33 bis 40. Maria, darf ich dir bitten, sie für uns zu lesen? 119, ab Vers 33.
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Führe mich auf dem Steig deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zur Habsucht. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, und erquicke mich auf deinem Wege. Erfülle deinen Knecht dein Wort, dass ich dich fürchte. Wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnungen sind gut. Siehe, ich begehre deine Befehle, erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit.
Ja, danke, Maria. Herr, wenn wir aus deinem Wort in deine Gegenwart kommen, um mit dir zu reden, dann rufen wir, ja Herr, mach mich so. Gib mir die Freude an deiner Offenbarung. Gib uns diese Herzenssehnsucht nach deinem Wort, o Herr, die jede Sehnsucht, jede irdische Sehnsucht übersteigt. Und auch, Herr, die andere Wahrheit, die wir miteinander gelesen haben. Auch daarom bieden wir, dass dein Wort eine belebende, ermutigende und erneuernde Wirkung in unserem Leben entfalten möge. Und nach deiner Barmherzigkeit auch Erquickung in alle denen Aufgaben und Verantwortung, wie du sie jedem von uns gibst, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Was haben wir bis jetzt gesehen? Erstens, das Alte Testament erklärt Jesus. Zweitens, das Alte Testament erklärt das Neue Testament. Und jetzt den dritten Punkt. Vielleicht auch den tiefsten, das Alte Testament offenbaart Gott. Also ohne das Alte Testament wäre unser Wissen über Gott unvollständig. Klar, das Neue Testament macht kein Geheimnis daraus, dass der Herr, der Allmächtige, Gott, der Schöpfer ist. Aber wenn wir wissen wollen, was das bedeutet, dass Gott der Schöpfer ist, ja, dann müssen wir zurück in het Alte Testament. Want ik denk dat onze verständnis van God dem Schöpferen zeer begrensd is. En we denken manchmal automatisch dat de Schöpfer derjenige is die das Boot am Anfang hinausgeschoben had. Goed, zuerst had er natuurlijk das Boot gemacht en dan had er es hinausgehoben en dat is die Lehre van de Schöpfung. Nee, nee, nee. Dat is nur een Viertel davon. Schlage das Verb erschaffen mal nach. Wie letztes Mal versprochen, habe ich so einen Konkordanz mitgenommen. Das ist so ein dickes, fettes, herrliches Buch, wie die Pfarrer das lieben.
In der kleinen gedruckt.
Und auch noch, ja, ziemlich klein gedruckt. Das stimmt. Das stimmt. Aber dann sucht man das Wort, man schlagt das nach und verfolgt dann das Ganze durch das Alte Testament. Erschöpfen. Erschaffen. Und Was stellen wir fest? Sicher, Gott der Schöpfer ist der Gott, mit dem alles beginnt. Sag mal, der Gott des Ursprungs. Das ganze Alte Testament hierdurch ist das Verb erschaffen ausschließlich ein Verb für Gott. Wo immer es in Verbindung mit einem Subjekt verwendet wird, ist dieses Subjekt Gott. Also das ist anders als in unsere Sprache. In unsere Sprache wird der Schöpfer manchmal auch für die Kreativität eines Künstlers verwendet. Aber niemals in der Bibel von Dichtern, von Malern und auch niemals von Komponisten. Es bezieht sich nur auf Gottes Tätigkeit in seinem schöpferischen Werk. Das findet man in Concordat. Auch wenn man kein Hebräisch gelernt hat, das ist ganz eindeutig. Genesis 1, fangen wir damit an. Das ist ein Kapitel voll Ursprung. In Vers 1 wird erschaffen für die gesamte Erschaffung von Himmel und Erde verwendet. Wie das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in Kapitel 2 rückwirkend für die gleiche umfassende Aufgabe. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus van al zijn werken die er geschaffen en gemacht had. Er zit ook in vers 21, aan den wichtigen punt verwendet, aan den dat beleefde leven geschaffen wordt. God schuf die grote zeeungeheuer en alle arten van leeuwenwezen, van denen dat wasser wimmelt. Interessant, God schuf. Das wird dreimal für die Erschaffung des Menschen nach dem Bilde Gottes verwendet. Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Was von den Menschen als das Geschöpf par excellence auszeichnet. Also. Erstens, Gott der Schöpfer ist der Gott, mit dem alles beginnt, die Quelle des Lebens. Aber zweitens, auch der Gott, der alles in Leben erhält. So dass, wenn er nur ein Bruchteil einer Sekunde damit aufhören würde, es nicht mehr da wäre. Sogar das räumliche Konzept von Dasein, es würde einfach nicht mehr existieren. Ich gebe euch ein Beispiel, findet auf dem Blatt. Schau mal auf eurem Blatt, Jesaja 42, Vers 4. Übrigens auch ein wunderbares Beispiel für die hebräische Sprache. Es gibt hier vier Partizipien. Und vielleicht darf ich das mal erklären. Im Hebräischen steht das Partizip für einen andauernden, unveränderlichen Zustand. Jesaja 42 also, Vers 4, ich übersetze mal wörtlich. Dies ist es, was Gott Jahwe gesagt hat, der den Himmel erschafft und ihn ausdehnt, der die Erde und ihre Früchte ausbreitet, der den Menschen auf ihr Atem gibt. Hier ist es, in einem einzigen Vers, das ganze Konzept des Schöpfers als bewarer. Is dat niet wonderbaar? Die ganze Zeit, onaufhörlich, Augenblick für Augenblick, schafft er, dehnt er aus, breitet er aus und gibt er. Und genau das hat unser Herr Jesus gemeint, als er sagte in Johannes 5, mein Vater wirkt bis aus diesen Tag und ich wirke auch. Stel dir das vor, wenn er aufhören würde etwas zu tun, es wäre einfach nicht mehr da. Die Herzen hier am Tisch, die stehen alles still. Das ist es eigentlich. Also erstens, alles beginnt er. Zweitens, alles hält er im Leben. Und drittens, alles lenkt er in seinem Lauf. Ik kan auch mal sagen, alles kontrolliert er. Nichts entzieht sich seiner Kontrolle. Und das bringt mich zu einem Text, die mir sehr viel bedeutet. Mein guter alter Freund Alec Motier, die hat ihn einmal für mich in seinem großen Kommentar zum Propheten Jesaja geschrieben. Jesaja 54, Vers 17. Schau mal. Sollen wir diese Verse lesen? Jesaja 44, ich fange an mit Vers 16 und 17. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, die die Kohlen im Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Wow. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Was hier steht, lass dich mal 10 Sekunden auf dich wirken. Und schau mal, nach Vers 16a hat der Schöpfer den Schmied, den Techniker, mit einer bestimmten Fähigkeit ausgerüstet. Und notabene in Vers 16b ist der Schöpfer auch die Quelle der Art und Weise, in der das Gerät, den Waffen, verwendet wird. Der Herr, unser Herr. Und Vers 17 gibt dann die Garantie, dass die Verwendung dieses Geräts vollständig unter der Kontrolle des Schöpfers steht. Ich weiß, jetzt berühren wir hier große Geheimnisse, die wir nicht verstehen und auch nicht einfach erklären können. Zum Beispiel, wenn ich Jesaja 54 noch einmal lese und dann im Lichte des Krieges in der Ukraine mit all diesen modernen Kriegswaffen. Natürlich ist es mir ein Rätsel, warum der allwissende Gott so einen Krieg zulässt. Und die grausamen Waffen, die Menschen erfunden hat, und die Grausamkeit, mit der sie eingesetzt werden, aber bitte, bitte, denke daran, der Jesaja kannte diesen Kriegen. Kriegen ohne Rücksicht auf Verluste. Und begleitet von teuflischer Grausamkeit. Erlebte den assyrischen Imperialismus. Weiß, wovon redet. Dennoch wagt es, die Verse 16 und 17 zu schreiben. Nein, ich kann es nicht erklären, aber wir können froh sein, dass es so ist. Selbst wenn heute die Zahl der Atomwaffen wieder steigt, ist die Welt immer noch völlig in der Hand und unter der Kontrolle der Schöpfers. Also, alles beginnt er. Alles hält er im Leben, alles kontrolliert er. Und viertens jetzt, alles führt er zum Ziel. Zu dem Ziel, das er bestimmt hat. Bleiben wir bei dem Jesaja. Dann Kapitel 65. Schau mal das dreimal schaffen in Jesaja 65, die Verse 17 und 18. Und jedes Mal ist das Verbum, das Verb ist wieder ein Partizip. Also, es handelt sich also um ein fortdauerndes Werk Gottes, das zur neuen Schöpfung führt. Ich schaffe. Das heißt also, Partizipium, ich bin dabei, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu erschaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr erinnern wird. Freut euch und seid fröhlich, immer da, über das, was ich dabei bin, zu erschaffen. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zur Jubel und sein Volk zur Freude. Wie gesagt, das Verb schaffen gehört nur zu Gott. Und seine Form, das Partizip, sagt, er ist unermüdlich daran interessiert, und ganz entschlossen dazu. Auch der Prophet Jesaja sagt es dreimal, genau wie im Genesis. Das deutet auf ein schöpferisches Werk par excellence hin. Und die Neuheit hier ist so, dass sie, ich zitiere, die Erinnerung an das, was einmal war, ganz vertreibt. Und die Bewohner vorbereitet auf eine totale Freude und Befriedigung. Was findet ihr? Wie viel erfüllender und viel befriedigender hier, dan den Schöpfer einfach zu sehen als jemanden, der einen Anfang macht. Oder? Ist das nicht wundervoll? Erfreut das nicht eure Herzen, an so einen allmächtigen Gott zu glauben, der die ganze Welt in seiner Hand hat? Alles beginnt hier. Alles hält er am Leben. Alles kontrolliert er. Alles lenkt er bis zum Ende. Und beendet es genau wie er es hat bestimmt. Das ist Gott der Schöpfer. Und das sagt einem nur das Alte Testament. Was für ein wunderbares Buch. Und die er kontrolliert und lenkt, gehört natürlich auch, er ist der Gott der Geschichte. Nichts geschieht außerhalb seiner Hand und seines Willens. Also habt keine Angst, meine Lieben. Habt keine Angst. Die Souveränität Gottes bis zum höchsten Grad und darüber hinaus zu erheben. Habt keine Angst. Es ist das Kissen, auf das du deinen Kopf legen kannst. Du bist in dieser Welt nur sicher, weil es seine Welt ist. Du fragst dich vielleicht, waarom es im Alten Testament so viele Kriege gibt. Das ist immer wieder die Frage. Und das macht uns Sorgen, oder? Und ich weiß nicht, wie das eure Erfahrung ist, aber das ist immer das schwierige Punkt in Gesprächen. Aber es gibt eigentlich nur einen Krieg im Alten Testament. Oder vielleicht zwei. Aber ein Hauptkrieg, der vom Herrn befohlen wurde. Al die anderen kriegen waren das product zündiger mensen. Waarom zien ze dat? Weil die welt zo is. Ik heb me weer einmal gedacht, al die leute die zich over die kriegen im Alten Testament beschweren, die würden zich nog meer beschweren, wenn es sie niet geben. Ze würden sagen, was is dat voor een unrealistisches Buch? Die welt is niet zo. Aber wenn das Alte Testament sagt, die welt is zo, dan mogen ze dieses gereden over krieg niet. Maar zo is die welt nu eenmaal. Die welt, zeg ik, nach dem Sündenfall. Nogmaals, Achtung, Achtung. Es gibt nur einen Krieg. Einen Hauptkrieg, der vom Herrn befohlen wird. Ein echter, heiliger Krieg. Ein Krieg nach dem Willen Gottes. Und das war. De Einmars van Joshua in Canaan. En die Einnahme Canaans door onze voorvaren die uit Egypte bevrijd worden waren. Dat zag ik, ik ben een zoon Abrahams im Glauben. Dat zijn mijn voorvaren. Darf ik euch daran herinneren? Is euer Gedächtnis in Ordnung? Oder hast du vielleicht een Bleistift? De Herr befahl Joshua hineinzugehen und die Kanaaniter auszurotten. Oh, sagen wir, wie schrecklich! Und ja, das ist es. Absolut furchtbar. Lasst eure Herzen vor Entsetzen schrumpfen. Aber dann gehen wir in unserem Alten Testament zurück zu 1. Mose 15. Genesis 15, wo der Herr spricht zu Abraham, steht in Vers 7, 1. Mose 15, Vers 7, Abraham, ich habe dich aus Ur geführt, um dir dieses Land zu geben. Du sollst es in Besitz nehmen. Wunderbar, denkt Abraham. Land, für mich, meine Nachkommen. Aber, was sagt der Herr, was sagt er dann? Deine Nachkommen werden erst 400 Jahre lang nicht haben, das Land. Ach Herr, 400 Jahre lang, sollte das dann so lange dauern? Ja, denn, Vers 16, Hör mal zu. Denn die Schuld der Amoriter hat ihr volles Ausmaß noch nicht erreicht. Ihr Schuld ist noch nicht voll. Wenn ich euch dieses Land jetzt geben würde, müsste ich sie jetzt verjagen. Und das haben sie nicht verdient. Gott ist ein moralischer Gott. Das haben sie noch nicht verdient. Aber noch vor 400 Jahren wird ihre Bewährungszeit vorbei sein. Sie werden die Prüfung nicht bestanden haben. Und dann ist es aber legal für eure Nachkommen hineinzukommen und sie zu vertreiben und zu töten. Gottes allsehende heiligen Augen sehen im Voraus einen Zeitpunkt, in der sie Enterbung und Tod verdienen werden. Und dann wird Joshua mit seinen Truppen an die Tür klopfen, als Ausdruck des göttlichen Gerichtes. Und das ist nicht nur eine Aktion eines heiligen Gottes, der seine Welt regiert, es ist auch ein Zeugnis, worum es in die Geschichte geht. Nämlich, dass wir in seiner Welt leben. Er ist ein Gott der totalen Kontrolle und der absoluten Gerechtigkeit. Wenn er Zerstörung anordnet, dann deshalb, weil Zerstörung aus dem einen oder anderen Grund auch richtig ist. Aber, sagte zu Abraham, die Schuld der Amoriter, die ist jetzt noch nicht vollendet. Und ich nutze diesen Punkt, um dir ein kleines Wörtchen darüber zu sagen, wer der Gott des Alten Testaments ist. Genau das Alte Testament gibt uns gute Gründe, die moralische Ordnung zu bejahen, die der Geschichte zugrunde liegt. Ich weiß, wir können die Wege Gottes nicht immer nachvollziehen. Warum so schwierig hier? Warum so kompliziert da? Aber seine Wege sind immer richtig, fair und gerecht. Bevor der Herr die Welt mit einer Flut oder Sodom mit Feuer heimsuchte, führte er erst eine moralische Prüfung durch. Habt ihr daar schon über nachgedacht? Jedes Mal erst eine Prüfung, um zu sehen, was verdient war. Schau mal Genesis 6 über Noach und die Sintflut. Und schau mal Genesis 18 über Sodom und Gomorra, das berühmte Gespräch mit Abraham. Nur zwei Beispiele von diesem oft missverstandenen, aber oh so wichtigen Punkt. Es gibt so viele Menschen, darunter auch Leute, die es besser wissen sollten. So viele Menschen, die den Gott des Alten Testaments für diesen Gott, den Vater, halten. Diesen Gott, den Vater. Also, der Vater, das ist der Gott offenbart im Alten Testament. Der Sohn offenbart im Neuen Testament. Und der Heilige Geist in der Apostelgeschichte. Und all dieser Blödsinn. Nein. Wirklich nein. Der Gott des Alten Testaments ist, hör mal zu, er ist die heilige Dreieinigkeit incognito. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, aber noch nicht als solcher so deutlich offenbart. Aber das Alte Testament nennt ihr schon, wir haben das Sonntag in einer Predigt gehört, der Herr Sebaot. Das heißt, der Herr scharen, plural. Komt dieser Ausdruck in deiner Bibel vor? Der Herr scharen? Ik ben geneigd zu sagen, wenn nicht, dann verschenke deine Bibel an einen ahnungslosen Freund. Ja. Er is der Herr der Heerscharen. Das heißt, er is in seiner eigenen Person ein Heer von Möglichkeiten und Mächten. Und kommt man zum Neuen Testament, dan wordt de focus aangepast. Schau mal, dan zien die heerscharen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Schon zu sehen bei der Taufe Jesu in dem Jordan, ganz im Anfang, da spricht die Stimme des Vaters aus dem Himmel, der Sohn steht im Wasser und der Geist kommt wie eine Taube vom Himmel auf ihn herab. Ein Gott durchzieht die ganze Bibel. Nicht nur ein Gott, sondern eine einzige Geschichte. Eine einzige große Geschichte. Wie habe ich das früher als Jungen gelernt? Es hat mir wirklich geholfen. Ich habe das so gelernt. Das Alte Testament ist Jesus vorhergesagt. Die Evangelien sind Jesus hier und jetzt. Die Apostelgeschichte ist Jesus verkündigt. Die Episteln sind Jesus erklärt. Und das Buch der Offenbarung ist Jesus kommt zurück. Behalte das, meine Liebe, einfach im Herzen. Was ihr hier in euren Händen habt und was ihr das Alte Testament nennt, ist in erster Linie das Jesusbuch. Also, mein lieber Bruder, mein liebe Schwester, sollten wir es nicht lieben? Mhm.